Im Zuge unserer Betrachtung der Apostelgeschichte kommen wir jetzt zur Bekehrung des Saulus in Apostelgeschichte 9. Apostelgeschichte 9, lesen von Vers 1 bis 21. Da heißt es: Saulus aber schnaubte immer noch Drohung und Mord gegen die Jünger des Herrn, ging zu dem hohen Priester und erbat sich von ihm Briefe nach Damaskus an die Synagoge, damit, wenn er einige, die des Weges wären, also Christen sind, fände, Männer wie auch Frauen, er sie gebunden nach Jerusalem führe. Als er aber hinzog, geschah es, dass er Damaskus nahte, und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht aus dem Himmel, und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach: Wer bist du, Herr? Er aber sagte: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Doch steh auf und geh in die Stadt, und es wird dir gesagt werden, was du tun sollst. Die Männer aber, die mit ihm des Weges zogen, standen sprachlos, da sie wohl die Stimme hörten, aber niemand sahen. Saulus aber richtete sich von der Erde auf. Als sich aber seine Augen öffneten, sah er nichts, und sie leiteten ihn bei der Hand und führten ihn nach Damaskus. Und er konnte 3 Tage nicht sehen und aß nicht und trank nicht. Es war aber ein Jünger in Damaskus mit Namen Ananias. Und der Herr sprach zu ihm in einer Erscheinung: Ananias. Er aber sprach: Siehe, hier bin ich, Herr. Der Herr aber sprach zu ihm: Steh auf und geh in die Straße, welche die Gerade genannt wird, und frage im Haus des Judas nach einem mit Namen Saulus von Tarsus. Denn siehe, er betet, und er hat im Gesicht einen Mann mit Namen Ananias gesehen, der hereinkam und ihm die Hände auflegte, damit er wieder sehend werde. Ananias aber antwortete: Herr, ich habe von vielen über diesen Mann gehört, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem getan hat. Und hier hat er Gewalt von den hohen Priestern, alle zu binden, die deinen Namen anrufen. Der Herr aber sprach zu ihm: Geh hin, denn dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, meinen Namen zu tragen, sowohl vor Nationen als Könige und Söhne Israels. Denn ich werde ihm zeigen, wie vieles er für meinen Namen leiden muss. Ananias aber ging hin und kam in das Haus und er legte ihm die Hände auf und sprach: Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir erschienen ist auf dem Weg, den du kennst, den du kamst, damit du wieder sehend und mit Heiligem Geist erfüllt werdest. Und sogleich fiel es wie Schuppen von seinen Augen, und er wurde sehend und stand auf und ließ sich taufen. Und nachdem er Speise genommen hatte, kam er zu Kräften. Er war aber einige Tage bei den Jüngern in Damaskus. Und sogleich predigte er in den Synagogen Jesus, dass dieser der Sohn Gottes ist. Alle aber, die es hörten, gerieten außer sich und sagten: Ist dieser nicht der, welcher in Jerusalem die zugrunde richtete, die diesen Namen anrufen und dazu hierher gekommen war, dass er sie gebunden zu den hohen Priestern führe? Liebe Brüder und Schwestern, Jesus sagte einmal zu seinen Jüngern in Johannes 15: Gedenket des Wortes, das ich euch gesagt habe. Ein Sklave ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Wenn sie mein Wort gehalten haben, werden sie auch das eure halten. Aber dies alles werden sie euch tun, um meines Namens willen, weil sie den nicht kennen, der mich gesandt hat. Und das erlebte nun die Urgemeinde ganz massiv. Wir haben gesehen, wie nach der Steinigung des Stephanus die blutige Verfolgung der Gemeinde Jesu begann. Und einen großen Anteil daran hatte Saulus von Tarsus. Kurze Zeit, nachdem er in Jerusalem groß aufräumte, kam auch die kleine christliche Gemeinde in Damaskus, 240 Kilometer nördlich von Jerusalem, in sein Blickfeld. Kaum dass unter den dortigen Juden eine christliche Gemeinde entstanden ist, schien schon wieder alles gefährdet. Es sprach sich wie ein Lauffeuer herum, Jener junge pharisäische Fanatiker Saulus von Tarsus hatte sich zur Aufgabe gemacht, den Glauben an Jesus als den gekreuzigten Messias als verderbliche Irrlehre auszurotten. Und jetzt war er auf dem Weg nach Damaskus. Es heißt hier, er ging zu den hohen Priestern und erbat sich von ihm Briefe nach Damaskus an die Synagogen, damit, wenn er einige, die des Weges wären, fände, Männer wie auch Frauen, er sie gebunden nach Jerusalem führte. Die jüdischen Gemeinden jener Zeit kannten das sogenannte Schaljach-Institut, das einen von ihr ausgewählten Gesandten, was hebräisch Schaljach heißt, mit einem inhaltlich und zeitlich begrenzten Auftrag in jede jüdische Gemeinde senden konnte, wobei den Weisungen des Schaljach Folge zu leisten war. Als ein solcher war er nun nach Damaskus unterwegs. Saulus war ein würdiger Vertreter der Frommen in Israel, der Pharisäer und Schriftgelehrten, die sich nun einmal gegen Jesus entschieden hatten. Und er war einer in den obersten Kreisen der frommen Jerusalems bekannter Mann, dem eine glänzende Karriere in der jüdischen religiösen Hierarchie bevorzustehen schien. Er ging mit eiserner Hand gegen diese christliche Sekte vor und stellte damit seine Linientreue unter Beweis. Freilich war er auch selbst hundertprozentig davon überzeugt, dass diese Lehre nicht von Gott war und dass es gewissermaßen ein Gottesdienst war, diese christliche Gemeinde zu zerschlagen. Er gehörte zu den Fanatikern, von denen Jesus in Johannes 16 gesprochen hat: Es kommt aber die Zeit, dass wer euch tötet, wird meinen, er tue Gott einen Dienst damit. Saulus hielt seinen Eifer und seinen Hass für heilig und für Gott geboten. Er stand in einem heiligen Kampf, wie er meinte, im Kampf für Gott und für seine Ehre. Und das erinnert uns etwas auch an die heutigen islamischen Fanatiker, die mit dem Begriff Dschihad, heiliger Krieg, ihren Irrglauben unter militantem Vorgehen zu verbreiten suchen. Saulus muss sich in seinem frommen Zorn fast wie ein zweiter Elia vorgekommen sein, der einst von Gott ja auch den Auftrag hatte, 450 Baalspriester auf dem Karmel zu töten. Saulus war ja ein Hebräer, auch wenn er aus Zilizien in Kleinasien stammte. Er war dazu ein Pharisäer und eines Pharisäers Sohn, untadelig im Gesetz und aufgezogen zu den Füßen des berühmten Theologen Gamaliel. Er war ein Eiferer für Gott, das konnte ihm keiner abstreiten. Aber dieser Eifer war menschlich. Seine Gerechtigkeit war eine menschliche Gerechtigkeit. Und auch die menschliche Gerechtigkeit ist verkehrt und ist verblendet, wie ein unflätiges Kleid. Sie hat keinen Bestand im Lichte Gottes. Und Licht war ja hier auch im Spiel. Licht Gottes, als sich Jesus, der Auferstandene, selbst Saulus in den Weg stellte. Man hatte schon mit einem niederfahrenden Blitz verglichen oder mit dem Einschlag einer Bombe. Und wenn die Menschen im Zeitalter des Laserstrahls und der Kernschmelzung es fertig bringen, eben durch die Explosion einer solchen Bombe einen furchtbaren, grellen Atomblitz hervorzurufen, dann war es für Gott jedenfalls ein kleines Saulus mit einem blendenden Lichtstrom vom Himmel niederzuwerfen und erblinden zu lassen. Eigentlich müsste ihn das Licht auf der Stelle getötet haben. Aber gerade das geschah sonderbarerweise nicht. Wohl leuchtete dieses Licht auf, heller als 1000 Sonnen, und schleuderte den Verfolger zu Boden. Aber er lebte weiter. Saulus konnte auch noch hören. Und er hörte, wie der Auferstandene ihm zurief: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Denn wer die Nachfolger Jesu verfolgt, der verfolgt ja auch ihren Herrn. Weil Christus, das Haupt im Himmel, seinen Leib und seine Glieder auf der Erde hat. Und wer seine Gemeinde schlägt und tritt, der schlägt und tritt Christi Leib und Christi Glieder. Jesus sagt diesbezüglich einmal in Matthäus 25, was ihr getan habt einem unter diesen meinen geringsten Brüdern, es sei wohl oder wehe, das habt ihr mir getan. Und darum ruft hier der Auferstandene, warum verfolgst du mich? Und der Verfolger vermag nur zwei klägliche Fragen zu stammeln. Wer bist du, Herr? So lautet die eine. Und die andere, die können wir in Apostelgeschichte 22 nachlesen. Was soll ich tun, Herr? Und darauf erwidert ihm der Auferstandene, ich bin Jesus, den du verfolgst. Und diese Antwort ist mehr als die Mitteilung eines Namens. Ich bin, Ani Hu, Hebräisch, es ist die Formel, die Jahwe schon gebrauchte, als er zu Moses sagte, ich bin, der ich bin. Ein frommer Jude kannte diesen Ausspruch Gottes. Es war die Ich-Formel, mit der auch Jesus seine göttliche Macht und Majestät proklamierte, wie zu Lebzeiten schon in seinen Ich-Bin-Worten. Ani Hu Yeshua, ich bin Jesus, den du verfolgst. Es ist hart für dich, gegen den Stachel auszuschlagen. Wie ein Ochse am Pflug, doch steh auf und geh in die Stadt und es wird dir gesagt werden, was du tun sollst. Der Lichtstrahl Gottes hat Saulus zwar nicht umgebracht und trotzdem war es ein Sterben, wenn man will, ein Verbrennen. Dieser Mann verbrannte hier alles. Seine ganze Vergangenheit verbrannte ihm, seine Familie, seine Gemeinde, sein ganzer bisheriger Bestand und Geistesbesitz, sein Weg, seine fromme Überzeugung und sein Glaube. Er war jetzt ein total Abgebrannter, ein Ausgebrannter. Heute nennt man das gerne Burnout-Syndrom. Da hört man da und dort davon, wie ein vitaler Mensch ganz plötzlich der außergewöhnlichen Arbeitslast nicht mehr gewachsen ist. Es geschah ganz plötzlich, heißt es dann. Eben eilte er zu einer wichtigen Sitzung oder einem Geschäftstermin, da brach er zusammen. Kreislaufkollaps, stellt dann der Arzt fest, oder einen Nervenzusammenbruch. Der Körper war den übergroßen Anforderungen nicht mehr gewachsen. Entweder die Nerven oder das Gemüt oder das Herz machen dann nicht mehr mit. Und so ist es oft gerade in unserer hektischen Zeit. Doch der Zusammenbruch des Saulus umfasste noch viel mehr. Denn es ging um sein Leben, es ging um seinen Willen und es ging um seinen Glauben. Aber Saulus ist dann schließlich doch noch aus diesem Zusammenbruch, aus diesem Verbrennen, diesem Burnout, wie ein brennender Scheit aus dem Feuer errettet worden. Aus dieser Erfahrung heraus schreibt er dann später an die Korinther, wie das Werk eines jeden beschaffen ist, wird das Feuer erweisen. Wenn jemand das Werk bleiben wird, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wenn jemand das Werk verbrennen wird, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer. Eben noch tot in frommen Werken ist Saulus nun lebendig geworden. Zum ersten Mal in seinem Leben lebendig. Es widerfuhr ihm hier ein Sterben, das gleichzeitig aber eine Geburt war. Ein Ende und siehe, es war ein Anfang. Jedenfalls ist der Mann, der danach vom Boden aufstand und geführt von seinen Begleitern Damaskus zuwankte, ein anderer als derjenige, der eine Woche zuvor von Jerusalem aufbrach. Altes ist vergangen, siehe, es ist Neues geworden. Mitten in den 70er Jahren erschien ein Buch mit dem Titel »Gott existiert«, ich bin ihm begegnet, von André Frossard. Und darin schildert er mehr als 30 Jahre später, wie er als 20-Jähriger auf Gott gestoßen ist. Um 17.10 Uhr eines Tages betrat er aus Verlegenheit und aus Langeweile eine unscheinbare Kirche. Und um 17.15 Uhr, also 5 Minuten später, verließ er sie als Christ, als Wiedergeborener, als Bekehrter. Und das, obwohl er die ungünstigsten Voraussetzungen zum Christentum mitbrachte. Denn seine Großeltern stammten aus jüdischen bzw. protestantischen, säkularisierten Kreisen. Seine Eltern waren erklärte Atheisten und sein Vater der erste Generalsekretär der Kommunistischen Partei Frankreichs. Doch für Gott war es kein Problem, ihn aus dieser gottfernen Verflochtenheit herauszureißen und ihn in seinen Dienst zu stellen. Auch er war aus dem Tod ins Leben hindurchgedrungen. Die Wunder und Zeichen, die während der nächsten Stunden und Tage an Saulus sichtbar wurden, waren nun lauter Lebenszeichen. Zunächst ist er zwar erblindet, so wie einst der Greise Zacharias bei der Ankündigung des Teufels verstummt ist, so erblindete Saulus an der Begegnung mit dem Auferstandenen. Diese Begegnung war eben real und keine bloße Vision, sonst wäre er nicht blind geworden. 3 Tage und 3 Nächte begehrte und vertrug er nun weder Speise noch Trank. Er betete nur noch. Aber Saulus hatte ja schon immer gebetet, nicht wahr? Und daran erkennen wir auch, dass betende Menschen nicht unbedingt auch Christen, echte Nachfolger Jesu sein müssen. Es kommt vielmehr darauf an, so zu beten, dass das Gebet bei unserem Herrn auch ankommt, dass er es annimmt, so wie Gott das Opfer Abels angenommen hat. Wir wissen doch, dass jener Pharisäer im Tempel ja auch gebetet hat. Es war sogar der Form, dem Wortlaut nach, ein Mustergebet von einem musterhaften, frommen Menschen. Und doch hat Gott dieses Gebet verworfen. Das schlichte Gebet jenes gebeugten Zöllners aber, das fand Anklang bei Gott und wurde erhört. Als Pharisäer und Eiferer für Gott hat Saulus bestimmt auch gebetet. Aber jetzt betete er zum ersten Mal so, dass es eine Zwiesprache war mit dem Auferstandenen. Und hier im Gebet erfuhr er, dass er bald Besuch bekommen werde. Ein schlichter Christ, Ananias, erhielt unterdessen vom Auferstandenen den Befehl, in Vers 11 lesen wir es, sich zu einem mit Namen Saulus in die gerade Straße zu begeben. Bei Ananias sehen wir es auch, dass es gar nicht wichtig ist, im Reich Gottes besonders begabt zu sein. Die Hauptsache ist, dass wir ein Ohr für die Stimme Gottes haben und dann auch bereit sind, die Aufträge Gottes gehorsam auszuführen, auch wenn wir sie nicht ganz verstehen. Denn wer in der Nachfolge Jesu getreten ist, der steht sein ganzes Leben lang unter dem Kommando Jesu. Und die Aufträge Jesu werden nicht kleiner, sondern immer gewagter. Aber sie haben einen Sinn und sie führen zum Ziel. Das hat Ananias nicht gleich begriffen, denn er hatte erst gegen diesen Auftrag Gottes etwas einzuwenden. In Vers 13 bis 14 lesen wir, Ananias aber antwortete, Herr, ich habe von vielen über diesen Mann gehört, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem getan hat. Und hier hat er Gewalt von den hohen Priestern, alle zu binden, die deinen Namen anrufen. Doch der Mann, der eben noch mit Brennen und Morden hinter den Christen her war, soll nun den Namen Christi tragen zu den Völkern, zu den Königen und zu den Kindern Israel. Und er soll in der Folgezeit viel, besonders viel um Christi willen leiden. Eigentlich kann es uns trösten, dass auch Ananias über den komplizierten Auftrag erschrocken ist. Das überstieg seine Fähigkeiten weit. Und doch wurde er zum brauchbaren Werkzeug seines Herrn. Und wenn auch wir doch nur immer solche Werkzeuge wären, die sich bewusst in die Hand Jesu geben, damit er durch sie Menschen retten kann, damit er durch sie seine Pläne ausführen kann. Hier gilt es eigentlich, mehr Mut zu haben. Der Herr sendet seine Mitarbeiter, er beauftragt sie. Wir brauchen uns um den Erfolg nicht zu sorgen, so aussichtslos die Aufgabe, die er uns stellt, vielleicht auch in unseren Augen scheinen mag. Um unseren Auftrag, um unsere Aufgabe, um unsere Sendung müssen wir allerdings wissen. Dann werden wir auch bereit sein, für uns Unverständliches auszuführen, wenn es der Herr so will. Ananias macht sich nun auf und findet tatsächlich diesen blinden Beter bei Judas in der geraden Straße, die es heute noch in Damaskus geben soll. Als er zu ihm kam, hatte Saulus vielleicht noch die wichtigen Papiere aus Jerusalem die Empfehlung schreiben, die ihn als Schaljach auswiesen in der Tasche. Aber er brauchte sie nicht mehr. Was ihm früher Gewinn war, war ihm jetzt zum Schaden geworden. Es fiel wie Schuppen von seinen Augen, genauso wie er durch das Gebet des Ananias von seiner Erblindung geheilt wurde. Der nächste Schritt auf dem Weg des Glaubensgehorsams war, als er sehend geworden war, er stand auf und ließ sich taufen, Vers 18. Dieser Schritt enthielt für Saulus noch weit mehr als sein Gang nach Damaskus. Jetzt wurde seine Umkehr besiegelt. Ein Zurück gab es nun nicht mehr. Bei uns wird heute nicht immer offenbar, welch ein Schritt des Glaubens die Taufe bedeutet. Für Menschen, die dem Islam den Rücken kehren und sich auf den Namen Jesu taufen lassen, ist das ein Zeichen der Endgültigkeit. Es gibt dann kein Zurück mehr. Dem alten Leben wird endgültig entsagt. Und das bewirkt sein Ausgestoßenwerden aus der Familie, aus der Sippe und aus dem ganzen Volk und kann ihn auch das Leben kosten. Bei den orthodoxen Juden soll es ähnlich sein, wenn ein Angehöriger von ihnen Jesus Christus als seinen Herrn bekennt. Wie einst Jesus dem Töchterlein des Jairus, nachdem er es aus dem Tode erweckt hatte, Essen verordnete, so nimmt nun Saulus wieder Speise zu sich. Weil er, der Getötete, der seiner Gesinnung, seines alten Lebens nach Getötete, der Ab- und Ausgebrannte, nun endlich leben soll. Denn er ist nicht dem Tode zum Tode begegnet, sondern dem Auferstandenen zum Leben. Bei Saulus ist es jetzt Ostern geworden und er hat einen weiten Weg vor sich, dieser Neugetaufte, von dem der Auferstandene dem Ananias auf seinen Einwand und seine Bedenken sagte, wie wir schon zitiert haben, dieser ist mir ein auserwähltes Rüstzeug, meinen Namen zu tragen, sowohl vor Nationen als Könige und Söhne Israels. Vielleicht fragen wir, was ist denn hier bei Saulus eigentlich geschehen? Hier hat sich eine Bekehrung ereignet, eine Umkehr, eine Lebenswende. Und was ist das Wesen der Bekehrung? Es ist die Unterwerfung unter den Willen des Herrn. So manches, das wie eine Bekehrung, wie eine Umkehr aussieht, ist oft gar keine, weil es nicht zur Übergabe und zur Unterwerfung unter die Herrschaft Jesu gekommen ist. Man ist vielleicht bewegt, man empfindet Schmerz und Reue über Begangenes. Und das alles ist gut und nötig, aber eine Bekehrung ist das noch nicht. Denn zum Wesen der Bekehrung gehört unbedingt auch Unterwerfung unter den Willen Gottes. Und deshalb die Frage des Saulus beim Erscheinen des Herrn, wie er es später selbst in Jerusalem vor dem Volk, das ihn umbringen wollte, in Kapitel 22 bezeugte: Was willst du, Herr, dass ich tun soll? Deshalb ist die wichtige Frage immer die, ob wir uns schon dem Herrn unterworfen haben, ob wir diese Frage an ihn gestellt haben: Was willst du, Herr, dass ich tun soll? Es reicht nicht, dass wir vielleicht Freude daran haben, christliche Versammlungen aufzusuchen. Auch nicht, dass wir Gottes Wort lesen und beten. Zu einer echten Bekehrung gehört nämlich auch die völlige Unterwerfung unter den Herrn, unter seinen Willen. Von den alten Iren wird gesagt, dass sie bei der Taufe den rechten Arm aus dem Wasser emporstreckten und nicht ihn ins Wasser tauchen ließen, um damit anzudeuten, meine alten Fäden, die fechte ich noch aus. Den rechten Arm gebe ich darum noch nicht hin. Und wie ist es mit uns, die wir uns ja auch Christen nennen, haben wir auch noch etwas zurückbehalten, was wir nicht mit hineingezogen haben in die Unterwerfung unter Jesus Christus. Wer sich dem Herrn nicht ganz unterworfen hat, der bringt es nicht zu einem wahrhaft glücklichen und seligen Leben. Aber wie wir schon sagten, hat Bekehrung auch etwas mit dem Auferstandenen zu tun. Wenn ein Menschenleben anfängt, sich nach dem Auferstandenen Christus zu richten, dann wird dieses Leben bekehrt, ganz wörtlich umgekehrt, um 180 Grad herumgewendet, kurz Es wird verändert. Bei der Bekehrung geschieht etwas, was in der Natur nie geschieht. Nie fließt das Wasser eines Stromes aufwärts und nie wird aus einem Wolf ein Lamm. Aber es kann geschehen, dass diese natürliche Neigung des Menschenherzens, ich und immer wieder ich zu sagen, umgebogen wird, sodass es stattdessen du sagt. Bei der Bekehrung geschieht es, dass man nicht mehr wie die Spinne mitten in seinem Netz sitzt, nicht mehr wie der König ich auf seinem Thron sich bedienen lässt, sondern dass einer statt für sich nun für den anderen lebt, dass er nun statt zu herrschen dient. Bekehrung ist eigentlich eine ganz einfache Sache. Wir machen sie oft nur so kompliziert, dass es niemand mehr recht versteht. Gott will, dass sich die Menschen bekehren. Es gilt immer noch das Wort Jesu in Matthäus 4, tut Buße und bekehret euch, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Und eine solche Bekehrung geschah hier vor Damaskus. Luther sagte davon, es handelt sich hier um eine Art Meisterstück Gottes. Gott hat sich hier ein ganz besonders hartes Material herausgesucht, um daran zu zeigen, was ihm in Bezug auf die Bekehrung von Menschen möglich ist. Und wir kennen ja alle unser eigenes Herz, das oft so hart ist wie Stein. Und wenn wir nun sehen, wie Gott sogar mit einem Saulus fertig geworden ist, dann müssten wir eigentlich neuen Mut fassen im Blick auf unser eigenes Leben, aber auch im Blick auf alle Widerstände und potenziellen Gegner Gottes. Wenn Christus einem Saulus gewachsen war, wem sollte er dann nicht gewachsen sein? Vor etwa 6 Wochen habe ich an Volker Beck, ein Sprecher der Grünen im Bundestag, einem bekennenden Homosexuellen geschrieben. Er richtete eine kleine Anfrage an die Bundesregierung wegen Christiwell, weil sie ein Seminar als Hilfe für Homosexuelle, die frei werden wollen, veranstalten wollten. Und da sprach er von christlich-fundamentalistischen Gruppen, die von der Bundesregierung unterstützt würden mit Zuschüssen und auch, dass die Gesundheitsministerin oder Familienministerin mit dabei war oder dabei sein sollte. Und da schrieb ich ihm zum Schluss, ich möchte Ihnen versichern, lieber Herr Beck, dass wir auch für Sie mit allem Ernst beten. Denn Gott verändert Menschen. Er wandelte zum Beispiel einen Saulus von Tarsus in einen Paulus. Und da bitte ich euch auch für diesen Volker Beck zu beten. Gott kann dieses Wunder schaffen und ihn verändern. Und auch hier gibt es keinen, bei dem es ausgeschlossen wäre, sich zu bekehren. Es gibt hier keinen, der nicht auch eines Tages mit Jeremia gestehen könnte, du bist mir zu stark geworden und hast gewonnen. Denn ihm, dem Sieger am Auferstehungsmorgen, ist real gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und als der Herr einmal sagte, dass ein Kamel leichter durch ein Nadelöhr komme als ein Reicher in den Himmel, fügte er aber ergänzend hinzu, vor den Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Das soll dann gerade auch denen zum Trost dienen, die vielleicht jahrelang um die Bekehrung eines Menschen bitten und bisher noch keinen Erfolg sehen konnten. Das, was keiner für möglich gehalten hätte, das macht der Herr hier vor Damaskus möglich. Aber damit, dass wir erkennen, dass es sich hier um eine besondere, machtvolle Bekehrung handelt, damit haben wir eigentlich das ganz Besondere dieses Geschehens noch nicht begriffen. Denn Bekehrungen hat es seit den Tagen des Täufers ja oft gegeben. Wunderbare Bekehrungen ereigneten sich an jenem Morgen, als der Herr am Ufer des Sees die ersten Jünger in seine Nachfolge rief. Und dann später, als jener Aussätzige nach seiner Heilung zu Jesus zurückkehrte und ihm dankte. Oder als der Besessene im Land der Gadarener nach seiner Befreiung die Bitte aussprach, mit Jesus ziehen zu dürfen. Oder als dem Oberzöllner Zachäus und seinem ganzen Hause Heil widerfahren ist. Und es war einzigartig, wie nach der Himmelfahrt und seit der Ausgießung des Heiligen Geistes an einem einzigen Tag über 3000 Menschen getauft und zur Gemeinde hinzugetan wurden. Und als der Gelähmte an der schönen Pforte nicht nur zu gehen anfing, sondern darüber hinaus sich auch zu den Jüngern hielt. Als immer mehr Volk sich dem Auferstandenen zuwandte, also auch Priester und nicht wenige dem Glauben gehorsam wurden, wie es in der Schrift heißt. Als die Gemeinde trotz Verfolgung und Zerstreuung wuchs, sogar in Samaria. Ja, als sogar der Kämmerer aus Äthiopien, ein Erstling Schwarzafrikas, sich zu Christus bekehrte, wie wir vor 14 Tagen gehört haben. Alles also namhafte Bekehrungen. Wir müssen jedoch auseinanderhalten, dass seit Pfingsten eigentlich alles durch den Heiligen Geist geschieht. Der Auferstandene selber tritt dabei nicht mehr persönlich in Erscheinung. Hier aber, bei Saulus, entschloss sich der erhöhte Herr noch einmal zu einem persönlichen Eingreifen. Er erscheint hier noch einmal, um diesem Saulus ganz persönlich in den Weg zu treten und ihn, den Verfolger, zum Nachfolger zu bekehren. Man fragt sich mit Recht, wozu diese himmlische Sonderbehandlung? Denn es war in der Tat etwas Einmaliges, was hier vor Damaskus geschehen ist. Hier hat sich der Auferstandene zu nichts Geringerem entschlossen, als nachträglich noch einen weiteren Apostel zu einer besonderen Aufgabe zu berufen. In 1. Korinther 15 zählt der Apostel viele auf, die Jesus nach seiner Auferstehung gesehen haben, und sagt dann in Vers 8 und 9, zuletzt aber von allen, gleichsam der unzeitigen Geburt, erschien er auch mir, denn ich bin der geringste Apostel, der ich nicht würdig bin, ein Apostel genannt zu werden, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber aus Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Diesen Apostel betraute er mit dem Sonderauftrag, mit dem Evangelium in die Völker hinauszugehen, sie in das Reich Gottes einzuladen. Paulus allein blieb es vorbehalten, den nicht nur weltgeschichtlichen, sondern den reichsgottesgeschichtlichen Übergang vorzunehmen. Denn bis dahin war Israel das einzige erwählte Volk Gottes auf Erden. Das ist das Einmalige an der Damaskusstunde. Saulus wird nun nach Gottes Ratschluss und Auftrag daran gehen, das Evangelium zu den Völkern, zu den Königen, gleichzeitig aber immer auch noch zum Volk Israel zu tragen. Denn Gott ist der Herr der Juden und der Völker. Jesus ist der Retter aller Welt. Von jetzt an soll die Gemeinde Jesu eine Zelle des Reiches Gottes in jedem Volk der Erde werden. Sie soll wie ein himmlischer Fremdkörper in jedes Land und Volk hineinwachsen, bis zu jenem Tag, da Christus durch seine Wiederkunft sein Reich auf Erden vollenden wird. Und das beginnt nun mit seinem neuen Beauftragten, mit Saulus, der bisher mit Vehemenz die Nachfolger des Gekreuzigten ausrotten und alle Erinnerung an diesen Jesus ausmerzen wollte. Und Saulus nimmt diesen Auftrag ernst, sehr ernst. Er war nur wenige Tage bei den Jüngern Jesu in Damaskus und schon fing er an, in den Synagogen Jesus zu predigen. Und dass dieser der Sohn Gottes ist, so dass sich alle, die es hörten, sehr verwunderten. In Vers 21 hier lesen wir davon, ja, er bezeugt es später selbst gegenüber den Galatern, wie wir ja zu Beginn schon gelesen haben. Ich war aber den Gemeinden in Judäa, die in Christus sind, von Angesicht unbekannt. Sie hatten aber nur gehört, der uns einst verfolgte, verkündigt jetzt den Glauben, den er einst zu vernichten suchte. Und gerade das Ärgernis des gekreuzigten Gottes, das schrieb er nun auf seine Fahne. So sagt er selbst später in 1. Korintherbrief, ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Und diese Botschaft wurde ihm nun zur besonderen Kraft Gottes, wenn er im gleichen Brief schrieb, denn während Juden Zeichen fordern und Griechen Weisheit suchen, predigen wir Christus als gekreuzigt, den Juden ein Ärgernis und den Nationen eine Torheit. Den Berufenen selbst aber, Juden wie Griechen, Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Und dieser Auftrag zur Verkündigung des Gekreuzigten obliegt nun auch uns, der Gemeinde Jesu, heute. Und gerade das tun wir ja auch, wenn wir, wie heute wieder beim Abendmahl, uns an unseren Herrn Jesus erinnern und wenn wir dabei bedenken, was er auf Golgatha für uns getan hat, durch sein Leiden und sein Sterben am Kreuz. Gerade der Apostel Paulus, von dessen Bekehrung wir jetzt gehört haben, ermahnt uns dazu, solches immer wieder zu tun, zum Gedächtnis an unseren Herrn. Und so oft wir das tun, verkündigen wir den Tod des Herrn, bis er kommt, so sagt er. Wir können das natürlich nur dann tun, wenn wir bis Saulus einmal eine Damaskusstunde erlebt haben. Wenn auch nicht so spektakulär, nicht so plötzlich und nicht so gewaltsam wie er, aber doch so, dass wir auf einmal sagen und bekennen können, Jesus Christus ist auch mein persönlicher Erretter, der auch für meine Sünden am Kreuz gestorben ist und der mir meine Schuld und meine Sünde vergeben hat. Und er ist auch mein Herr, dem ich mich unterwerfe und dem ich gehorsam sein will, auch was die Taufe und das Zugehören zur Gemeinde Jesu betrifft. Schenke es uns der Herr durch seinen Geist, dass wir heute Morgen doch alle in dieses Bekenntnis einstimmen könnten. Jesus Christus ist auch mein Herr. Amen.